Der Hansa Invest Podcast.
Börsenradio Network AG.
Der Hansa Invest Podcast.
Ja, mein Name ist Gunter Burgbacher. Ich bin der Fondsmanager und Mitinitiator des AFB Global Equity Select. Ein Aktienfonds, der in börsennotierte Beteiligungsunternehmen investiert.
Und hier ist Andi Groß vom Börsenradio. Ja, es ist ein kleines Jubiläum. Seit 2019 gibt es diesen Aktienfonds AFB Global Equity Select. Sie haben es gesagt, Sie investieren in börsennotierte Beteiligungsunternehmen. Wir wollen verstehen, wie Sie draufgekommen sind, was für eine Strategie dahinter steht, was für Vorteile es für den Investor hat. Haben wir also viele Fragen, die wir jetzt klären müssen. Zunächst einmal ganz einfach, warum? Wie sind Sie auf die Idee gekommen, in börsennotierte Beteiligungsunternehmen zu investieren und gleich einen Fonds aufzulegen?
Ja, es ist so ein bisschen eine Passion von mir, schon seit vielen Jahren. Also Börse mache ich schon weit über 30 Jahre jetzt. Und es war so 16, 17, als ich mir mal Gedanken gemacht habe, was war jetzt eigentlich mein bestes Investment? Und mein bestes eigenes Investment bis dato war die CMGI. Das war mal eine Internetbeteiligungsgesellschaft. Also die Firma gibt's nicht mehr, die haben den Weg nicht geschafft zu einem börsennotierten Beteiligungsunternehmen, wie ich sie heute aussuche, aber war hochinteressant und sehr erfolgreich. Und ich hatte bis dato dann immer so 10, 15 Titel dieser Art im Portfolio, bin ein großer Fan von der Berkshire Hathaway, letztendlich das größte Unternehmen aus dem Bereich. Und dann habe ich in der Zeit nach einem Fonds gesucht. Der Hintergrund damals war, für unsere Mandanten das Thema aufzumachen. Und dann habe ich keinen Fonds gefunden. Dann habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, dass es kein Aktienfonds gibt, der in börsennotierte Beteiligungsunternehmen investiert. Also Sie finden zwar ab und zu mal eine Berkshire, eine Softbank, den ein oder anderen Titel, aber eben kein Fonds. Und das war dann der Hintergrund und der Stein des Anstoßes. Das ging dann so über 2, 3 Wochen, da war es eigentlich schon klar, nachdem auch meine Gesprächspartner, mit denen ich mich damals ausgetauscht habe, keinen kannten und gesagt haben, das kann doch eigentlich nicht sein, dass ich das selber machen möchte. So ist es grundsätzlich zustande gekommen.
Das ist ja interessant. Kann man jetzt so sagen, das ist so eine Art, ja, Dachfondsstruktur?
Ja, dieser Fund-of-Funds-Gedanke, der kommt ab und zu. Es ist aber natürlich keiner. Also es ist ein reiner Aktienfonds. Durch das Anlagesegment und dadurch, dass wir in mehrere solcher Firmen investieren, haben wir natürlich schon, sage ich jetzt mal, die Vorteile, die es bei Dachfonds gibt, nämlich zum Beispiel eine doppelte Risikostreuung. Wir haben aber auch ein paar Nachteile, kostenseitig zum Beispiel gar nicht. Also es ist ein reiner, hochliquider Aktienfonds und wir finden diese Unternehmen, um die es geht, die finden wir in 3 Aktiensparten. Das sind Investmentunternehmen, dahinter stecken Investment- und Beteiligungsgesellschaften, die machen ausschließlich Investments in andere Unternehmen. Da steht die Minderheitsbeteiligung im Vordergrund. Es sind aber eigene Firmen. Und das Zweite sind im Prinzip Holdings, Holdingsstrukturen, diversifizierte Holdinggesellschaften. Und dann finden wir solche Unternehmensstrukturen auch im Bereich Mischkonzerne, wenn sie sozusagen die ersten beiden genannten ein Stück weit mitverfolgen. Also es passt nicht immer beides. Nicht jede Firma, wo Holding im Namen steht oder die man auf den ersten Blick wegen 2 Segmenten als Mischkonzern betitelt, passt. Und eine Sache vereint alle Sparten oder Aktien. Es wird auch oder ausschließlich Wachstum und Innovation durch Investmentbeteiligungen und Akquisitionen angestrebt. Und da ist sozusagen die Berkshire Hathaway von Warren Buffett das Muster, kann man so sagen.
Dann drehe ich das mal weiter. Ist das quasi die deutsche Antwort, die deutsche Berkshire Hathaway?
Ja, der Fonds deckt erstmalig das gesamte Anlagesegment ab. Insofern ist es eigentlich mehr als eine Berkshire. Grundsätzlich gibt es ja 3 Möglichkeiten, in das Segment zu investieren. Eine Aktie, wenn man das Segment wirklich abbilden will, dann plädiere ich immer für eine Kombination. Ich habe ja von den 3 Sparten berichtet. Jetzt gibt es zusätzlich dann auch noch, wir haben bis zu 12 Strategien identifiziert, in dem Bereich diese Unternehmenslenker ihre Investitionsstrategien verfolgen. Bei Warren Buffett, Berkshire Hathaway ist relativ klar, da ist es eben das weiterentwickelte Value Investing. Insofern, wenn Sie das alles zusammennehmen, dann würde ich sagen, der Fonds bildet eigentlich noch mehr ab. Langfristig ist es sicher hochinteressant, weil es quasi die Warren Buffetts, die Berkshire Hathaways der Welt sind. Aber ganz vergleichen kann man es natürlich nicht. Wenn es sich dahin entwickelt, habe ich aber auch nichts dagegen.
Aber um das noch ganz klar zu machen, Berkshire Hathaway ist nicht dabei. im Fonds?
Guter Punkt. Aktuell ist sie nicht dabei. Berkshire war bis zum vierten Quartal 2023 dabei. Und ich glaube, Berkshire Hathaway ist auch eine Aktie für die Ewigkeit. Aber es gibt verschiedene Gründe. Unter anderem thematisiert selbst Warren Buffett immer wieder, dass es einfach immer schwieriger ist, Investments zu finden, aufgrund dieser Größe, die Berkshire mittlerweile erreicht hat. Ist ja auch eines der 10 größten Unternehmen weltweit. Für uns gab es aber eigentlich noch einen ganz anderen Grund. Da mag man auch drüber streiten, aber wir haben aus ESG-Gründen Berkshire zu dieser Zeit verkauft. Ich kam damit deswegen ganz gut klar, weil wir mit zwei Alternativen, die ich dafür setze, das ist Pershing Square Holdings und Constellation Software, sogar besser bedient sind. Ja, aber das ist immer so ein bisschen eine Gratwanderung. Ich bin zum Beispiel eher ein Freund von Anreizen, weniger von Verboten. Und das Thema ESG ist zum Teil regulatorisch einfach völlig überzogen. Nichtsdestotrotz tragen wir das Thema mit, weil ich sage, wenn ein Unternehmen Umweltaspekte berücksichtigt, das lebt, sich sozial engagiert und eine gute Unternehmensführung hat, dann finde ich da keinen Nachteil. Nur ein Stück weit kann man es auch übertreiben. Ich glaube, viele Finanzberater, Fondsmanager, Vermögensverwalter spreche ich ein Stück weit aus der Seele. Ich stehe ja auch im engen Austausch. Und wenn man das so überzieht, wie es teilweise gelaufen ist, da geht der Schuss sogar nach hinten los. Viele interessiert es gar nicht mehr. Dabei ist es ja durchaus ein wichtiges Thema. Aber das war hier der Grund. Steht aber nach wie vor auf der Watchlist und das kann sich ja auch wieder ändern.
Aktuell knapp 40 Titel und wir haben gerade gelernt, Berkshire Hathaway nicht mehr dabei, kann aber wieder reinkommen. Jetzt bitte nicht alle ansprechen, wir haben Weihnachten was vor, aber was sind denn die bekanntesten?
Ja, also das hängt sicherlich von den jeweiligen Erkenntnissen unserer Zuhörer ab, in welchen Bereichen sie sich eben gut auskennen oder welche Titel sie beobachten. Ganz klar ist, dass viele Titel definitiv nicht so im Fokus stehen, wie, sage ich mal, die Big Seven oder Magnificent Seven, um die und deren Umfeld sich gerade sehr, sehr viel dreht. Aber ich nenne mal einige wenige sehr bekannte, aus meiner Sicht zumindest. Eine Danaher, ja, das ist eine Holding-Gruppe, oder eine Exor und Investor AB, das wären dann Beispiele für Investmentunternehmen. Oder auch eine Roper Technologies aus den USA, die eine Mischkonzernstruktur hat.
Also wirklich weltweit aufgestellt. Sie suchen sich diese Unternehmen aus der ganzen Welt. Wo haben Sie die Informationen her? Wie findet man denn sowas?
Das sind jetzt sogar alles größere Unternehmen. Also wir machen wirklich All Cap und weltweit. Das heißt, wir wollen uns wirklich alles offen halten. Wir sind so rund auf 500 Unternehmen gestoßen. Und ich möchte mal behaupten, ganz viele sind tatsächlich sehr, sehr unbekannt, obwohl die eine große Rolle spielen. Und wenn wir jetzt bei der Roper Technologies bleiben, ich tummel mich da viel auch in so einem Umfeld von Unternehmen, die sehr akquisitionsgetrieben sind, mal Investments machen, manche machen es keine. Es ist nicht immer so wie bei einer Berkshire Hathaway. Und die finden diese Investments oft mal in Nischen, Marktführer in Nischen. Und die kriegen die zu im Verhältnis zum Gesamtmarkt teilweise günstigen Multiples, kaufen oftmals auch kleinere Unternehmen ein, die eben ein Segment bedienen, was große Unternehmen mit ihren Plattformen etc. gar nicht bedienen können, also sehr speziell. Dadurch entstehen natürlich auch wieder Abhängigkeiten, oftmals hohe Margen, sehr viel wiederkehrende Umsätze. Da zählt auch Roper Technologies dazu und hier geht es viel um Cash Return, also was kommt bei den Investments an Cash zurück? Der wird wieder investiert und bestenfalls läuft das Ganze noch ohne Anleihen, also Bonds. Wenn Sie da mal drin sind, dann finden Sie natürlich, wenn Sie das Unternehmen anschauen, zum Beispiel über die Investor Presentation, wieder Hinweise auf Mitbewerber und so weiter. Das ist ganz viel Querlesen, überhaupt lesen, lesen, lesen. Also je mehr Zeit ich habe, desto mehr entdecke ich. Und da muss man sich aber wieder fokussieren. Das ist ganz, ganz wichtig.
Das ist die Schwierigkeit. Das heißt, man ist irgendwo vielleicht auch im Urlaub und hat dann viel Zeit zu lesen. Das ein oder andere Fachbuch liest man dann auch oder surft dann. Und dann kommt man mit vielen, vielen Ideen zurück. Jetzt mal hochgerechnet über diesen Hebel der Beteiligungen. Also ein Unternehmen beteiligt an, was weiß ich, wie vielen sie haben, derer 40. Also das ist ja wie so ein, ja, wie so eine Art Lawine, könnte man sagen. Was kommt dann raus an Zahl der investierten Unternehmen? Haben Sie das mal nachgerechnet?
Also als Lawine habe ich es noch nie bezeichnet. Interessant. Aber der Effekt ist gar nicht so schlecht, weil, oder die Idee ist super, weil da kommt ja wirklich was ins Rollen, weil die treiben das ja immer weiter. Also ich habe das sehr eng im Tracking. Und aktuell, die Unternehmen, die im Fonds sind, haben über 1800 Akquisitionen abgewickelt. Davon sind jetzt natürlich einige der Unternehmen in diese börsennotierten Beteiligungsunternehmen aufgegangen, aber viele werden auch autonom und dezentral verwaltet, eben zum Beispiel in Holdingstrukturen. Die kann man einzeln rechnen. Dazu kommen dann noch deutlich über 5000 Investments der Unternehmen und deren Tochtergesellschaften. Und dadurch erreichen wir zugegebenermaßen natürlich eine sehr hohe Diversifikation, aber vor allem auch mal eine wirklich weltweite Diversifikation. Weil wenn Sie sich die meisten Produkte anschauen oder auch wie viele investieren, dann werden Sie feststellen, gerade wenn es global ist, 60-75% Dollarquote und dementsprechend auch sehr viele US-Titel. Ich sage gar nicht, dass das schlecht ist. Ich finde da ganz viele tolle, super spannende Unternehmen. Aber die Welt ist nicht nur USA und das birgt natürlich auch ein gewisses Klumpenrisiko. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, wann sich sowas wieder verändert, aber wir pflegen hier einfach ein bisschen einen anderen Ansatz und sind wirklich weltweit diversifiziert.
Viele der Unternehmen, in die Sie investiert sind, sind ja gar nicht an der Börse. Das heißt, wie wichtig ist denn jetzt bei Ihrer Konstruktion, bei Ihrem Fonds die Idee, eben auf diesem Weg in Unternehmen zu investieren, die eben nicht an der Börse zu finden sind?
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil zum einen ist die Welt nicht nur USA. Zum anderen sind die meisten Unternehmen, also wenn man jetzt zum Beispiel mal davon ausgeht, wir betrachten mal Unternehmen mit mehr als 100 Millionen US-Dollar Umsatz im Jahr, das sind die weltweit gar nicht börsennotiert, die meisten. Also je nach Kontinent und Schätzungen irgendwo 85-90% sind gar nicht börsennotiert. Also ist es ein sehr wichtiger Punkt, denn der AFB, Global Equity Select, bietet, also das Investment in den Fonds bietet natürlich hochliquide Aktien, die wir selektieren. Und darunter zum Beispiel über Tochtergesellschaften oder über akquirierte, autonom und dezentral verwaltete Firmen etc. Auch Zugänge zum Mittelstand, zu eben nicht börsennotierten Firmen, die unter diesen Holdingstrukturen geführt werden. Und wir achten darauf, dass sich da dann ein gewisses Unternehmensökosystem, nenne ich es immer, in der Tiefe bildet. Und dadurch hatten wir eben diesen Zugang. Und da gibt es natürlich auch hochinteressante Dinge, die sich entwickeln. Ich sage es immer so, diese Unternehmen und Unternehmer, die begleiten und entwickeln auch viele private Unternehmen, möglicherweise zu einem Börsengang, aber möglicherweise werden sie ja auch unter dem Dach geführt. Also ich gebe mal ein paar Beispiele. Bei Berkshire ist es eine Geico, gut, die war mal börsennotiert, ne? Jetzt läuft sie halt unter Berkshire, ist nicht börsennotiert und Berkshire entwickelt und begleitet das Unternehmen weiter. Tomra wäre ein Beispiel von Latour, das ist ein schwedisches börsennotiertes Beteiligungsunternehmen, ist börsennotiert. Latour ist hier einer der größten Investoren und begleitet seit vielen, vielen Jahren und entwickelt das Unternehmen mit. Oder Softbank hat Arm jahrelang unterm Radar finanziert, weiterentwickelt. Das lief wirklich total unterm Radar. Dann war es erstmalig so ein bisschen stark in der Presse und auch regulierungsseitig, als es darum ging, eventuell das Unternehmen an Nvidia zu verkaufen. Der Deal wurde dann blockiert und mittlerweile ist Arm selbst börsennotiert wieder seit 2023. Das war erfolgreich und richtig explodiert ist es dann eigentlich dieses Jahr im Zuge des ganzen KI-Hypes rund um Nvidia, weil diese ARM-Technologien, das Chip-Design, Prozessoren-Design letztendlich hinter allem steckt. Und da ist ARM quasi Weltmarktführer und hat in Teilbereichen wirklich sensationelle Marktanteile. Und die verdienen quasi dann an jedem verbauten Chip.
Und das heißt, wir haben auf der einen Seite haben wir Unternehmen, in die investiert wird, direkt oder über Umwege. Wir haben die Unternehmer dann dort und wir haben die Investoren. Jetzt bei diesem Thema Beteiligungsunternehmen, wer hat jetzt da das Sagen? Oder sind das Investoren oder Unternehmer oder sind es beides?
Gute Frage, Herr Groß. Die Antwort ist, sie sind beides. Ich möchte mal Warren Buffett zitieren. Und zwar hat er mal gesagt, ich bin ein besserer Geschäftsmann, weil ich Investor bin. Und ich bin ein besserer Investor, weil ich Geschäftsmann bin. Und ich sehe als Ergebnis börsennotierte Beteiligungsunternehmen, weil die Lehren aus beiden Erfahrungen, die verstärken sich. Und so kann man sagen, dass die Art von Unternehmen, Architekten und durch deren Investments und Akquisitionen zugleich die Baumeister von diversifizierten Unternehmensökosystemen sind. Und oftmals wird hier dauerhafte Substanz und Wachstum geboten, ein dauerhaftes Zuhause für viele Firmen unter dieser Holdingstruktur. Hier geht's, also es ist eigentlich wirklich im Gegensatz zu vorübergehenden Trends. Ich habe viele Firmen identifiziert, im Fonds rund 40%, die über 100 Jahre existieren. Und das ist doch ein klarer Indikator, dass die es können. Die kommen mit dem Wandel der Zeit, mit den globalen Veränderungen, Verschiebungen etc. irgendwo klar und entwickeln sich weiter. Und wir investieren sozusagen mit diesen, ich möchte es mal, sperriger Begriff, aber trifft es, glaube ich, am besten, operativen Investmentprofis investieren. Darum geht es beim AFB.
Also ich lerne, dass sie sehr breit aufgestellt sind, sehr diversifiziert. Man hört ja auch immer, du musst dich breit aufstellen, Diversifizierung ist wichtig. Aber gibt es nicht auch zu viel der Diversifikation? Also in Ihrem Fall, da muss es doch dann Redundanzen geben. Also Klumpen vielleicht sogar. Geht das dann nicht zulasten der Rendite?
Das ist ein wichtiger Punkt im Fondsmanagement, den Sie da ansprechen. Und Sie haben da völlig recht. Also ein ganz wichtiges Element ist es eben, diese Redundanzen zu vermeiden. Wir haben ein konzentriertes Portfolio, 25 bis 40 Titel. Ich glaube, langfristig wird sich so rund um die 35 bewegen. So, wenn jetzt von denen 5 Unternehmen alle zum Beispiel in Apple investieren würden, ja, das wäre ja völlig widersinnig. Das kann ich sogar ausschließen, weil das ein ganz großes zentrales Element ist. Aber wir gehen natürlich in der Tiefe so weit, dass eben, wie wir es auch vorher hatten, ein Großteil, ohne dass ich dieses Risiko von irgendwelchen geschlossenen Private Equity Beteiligungsstrukturen mit Laufzeiten und so weiter habe, haben diese Unternehmen zum Beispiel eine Tochtergesellschaft, die macht auch Venture Investments, ja, oftmals total unbekannte kleine Unternehmen. Oder, wie ich es vorher gesagt habe, ich gebe mal ein Beispiel, Palmer aus Großbritannien. Das ist mittlerweile eine Gruppe aus 50 Technologieunternehmen im Gefahrenbereich und die machen immer wieder so kleine Add-on-Acquisitions. Das sind alles Marktführer in Nischenbereichen, immer so Top 1 bis 3. Die kommen oben drauf auf die 50 und da wurden alleine seit 1983 über 140 Akquisitionen abgewickelt. Die Unternehmen habe ich alle in keinem anderen Invest mit drin. Also das ist ein ganz, ganz essentieller Bestandteil des Fondsmanagements. Ich möchte es im Prinzip so sagen. Natürlich gibt es mehrere Wege, wie du langfristig den Markt schlagen kannst. Und die zwei bekanntesten sind sicher, und es gibt es sehr, sehr häufig, ein sehr konzentriertes Portfolio oder auch ein sehr breit diversifiziertes Portfolio. Und wir haben eigentlich indirekt, kombinieren wir beides miteinander.
Die Gretchenfrage ist natürlich, was hat jetzt der Investor davon? Was für eine Rendite kann man da erwarten? Was für eine Rendite erwirtschaften Sie mit dem Fonds?
Ja, also ein Fonds gibt es ja jetzt, ich sage jetzt mal schon deutlich über 5 Jahre, bald kommt das 6-Jährige. Die Strategie verfolge ich schon länger. Es hat, bis ich auf die Idee gekommen bin, das isoliert zu betrachten, hat es eine Weile gedauert. Aber die Renditen, die sind sehr interessant. Also wir haben im Fonds Live jetzt rund 10% pro Jahr Wertentwicklung. Es gab auch Zeiten, da ging es fast bis 20% pro Jahr. Und irgendwo dazwischen, in dem Korridor, sehe ich das langfristige Potenzial, weil das die Unternehmen einfach auch hergeben. Aber und da appelliere ich an alle Investoren, egal was für Investments man macht. Also wir sind Langfristinvestoren und das sollte man langfristig betrachten, weil so Themen wie eine Zins- und Zeitenwende etc., es kommt immer wieder irgendwas. Ja, wir waren jetzt in den letzten 5 Jahren, in 3 Jahren unter den besten 7% in der Vergleichsgruppe. Das ist ja auch nochmal ein ganz klarer Indikator, dass es funktioniert. Aber ich habe, auch wenn ich die Zahlen habe, jetzt den Fonds eben erst knapp 5 bis 6 Jahre am Start. Also insofern, die 10-Jahres-Zahlen kann ich noch nicht liefern. Aber das wird in der Range sich bewegen. Da bin ich also äußerst zuversichtlich, weil wir haben jetzt im Prinzip, das hätte ich mir auch nicht gedacht, Corona, weltweite Pandemie war dabei, Krieg, Zinswende, also war schon einiges dabei.
Der Aktienfonds AFB Global Equity Select, der Fonds investiert in börsennotierte Beteiligungsunternehmen und das seit 2019. Deswegen ein kleines Jubiläum. 5 Jahre und wir gehen in Richtung 6. Geburtstag. Gunter Burgbacher, danke fürs Interview.
Sehr gerne. Vielen Dank, Herr Groß.
Börsenradio Network AG.
Das war der Hansa Invest Podcast.